Deutschlandfunk Interview.
Ein weiteres Thema, das kann ich jetzt anfügen, heute auf Meseberg, das wird wohl ein subventionierter Industriestrompreis sein, mit dem man unter anderem der wirtschaftlichen Lage im Land, der immer drastisch schlechter werdenden wirtschaftlichen Lage, begegnen wird. Will, am Telefon ist nun Michael Hüter, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Küpper.
Herr Hüter, Sie sind für einen Industriestrompreis. Was ist mit Ihrem ordnungspolitischen Kompass passiert?
Ja, der ist eigentlich ganz in Ordnung, denn es geht ja nicht darum, einfach Subventionen aufzurufen, sondern hier ist ja ein Problem durch die Politik geschaffen worden. Man hat Atomkraftwerke abgeschaltet, man ist mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien nicht so vorangekommen, wie längst geplant und versprochen. Der Netzausbau hängt. Insofern haben wir eine Lücke, wir haben ein Problem zwischen Stromangebot und Stromnachfrage. Wir haben mit den höchsten Industriestrompreis in den Industrieländern und insofern ist damit eine Gefährdung für unsere industrielle Basis gegeben. Nun kann man sagen, die ist ohnehin im Wandel, aber der Wandel muss ja möglich sein und nicht durch Abbruch, sondern durch einen Übergang in eine andere, zum Teil Produktion. Nehmen wir Elektrolyseure, nehmen wir andere Elektroantriebe beim Auto. Das alles muss gemacht werden und da hatten auch Grundstoff- und energieintensive Branchen eine hohe Bedeutung. Und insofern ist es eher eine Art Fristentransformation, die ich hier verlange und auch ernst nehme, dass die Politik den Ausbau ankündigt für die Erneuerbaren. Denn wenn sie es macht, sinkt der Börsenstrompreis schneller und dann sind die Subventionen überflüssig. Wir nehmen die Politik nur ernst.
Herr Hüter, der Bundeskanzler, dessen ordnungspolitischer Kompass, der geht noch zumindest anders. Er sagt oder er warnt vor einer unterfinanzierbaren Dauersubvention mit der Gießkanne.
Also es geht nicht um die Gießkanne, sondern es geht hier um die Fortsetzung der besonderen Ausgleichsregelung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Da ist klar definiert, ab einer bestimmten Schwelle der Energieintensität, und so war das früher auch, und das sind nicht nur große Unternehmen, sondern es sind genauso kleine, es ist nicht nur der große Brötchenhersteller, der das fabrikhaft macht, sondern auch der kleine Bäcker, sind dann berechtigt für eine solche Ausnahme, und hier für eine Sonderanregelung bei dem Industriestrom. Und die Frage ist ja nicht, dass wir das mit der Gießkanne machen, das ist gar nicht der Fall, sondern wie finanzieren wir es? Da hat der Bundeskanzler durchaus recht. Wir haben uns eingenordet mit einer Schuldenbremse aus einer anderen Zeit, die für die Transformation, die wir vorhaben, nicht mehr wirklich Spielräume schafft. Ja,
das heißt, diese Schuldenbremse stellen Sie direkt auch noch in Frage?
Ich würde zumindest fragen, wie man sie renovieren kann und wie man sie öffnen kann. Denn auf der anderen Seite ist es ja so, dass der Bundesfinanzminister das jeden Tag auch beliebig tut mit den Sondervermögen, die er hier und dort einrichtet. Und diese Sondervermögen sind ja nichts anderes als Ausdruck der Tatsache, dass die Schuldenbremse die Spielräume nicht lässt. Denn keiner kann aus dem Bundeshaushalt mal eben hier 30 Milliarden, dort 50 Milliarden mobilisieren, wie gerne mal mit der Hand locker gesagt wird, wir müssten ja mal die Steuern senken. Das geht allgemein nun gar nicht mehr. Und für die Bundeswehr müssen wir irgendwann mal 25 bis 30 Milliarden mehr finanzieren. All das muss ja möglich werden und muss fragen, stimmt die Norm noch?
Ich will gleich noch wieder auf den Industriestrompreis kommen, aber ganz kurz, weil wir gerade da sind, was ist eigentlich eine Schuldenbremse grundsätzlich wert, wenn sie immer wieder in Frage gestellt wird, beziehungsweise gelockert werden soll, geöffnet werden soll?
Ja, das ist ja genau die Frage, ob sie derzeit.
Ja, dann brauchen wir sie gar nicht mehr.
Naja, wir brauchen schon eine Disziplin für das laufende Haushaltsverfahren, das würde ich auch völlig teilen.
Nur aber kann man ja das nicht grundsätzlich erwarten?
Das kann man eigentlich, das ist auch doch früher geklappt. Es wird im Nachhinein so getan, als sei das früher alles aus dem Ruder gelaufen. Es hatte immer spezifische Gründe. Wiedervereinigung beispielsweise war ein solcher, der die Schuldenstandsquote hochgetrieben hat. Aber im Grunde brauchen wir eine klare Disziplin im laufenden Verfahren. Wir brauchen auch eine Investitionsorientierung. Und dafür sind Kredite das Mittel der Wahl. Das gilt in der Transformationsphase, die wir jetzt haben, allemal.
Dann kommen wir zurück zum Industriestrompreis, zu den Subventionen an der Stelle. Marcel Fratscher, Ihr Kollege, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der sieht das ganz anders als Sie.
Das Hauptargument gegen einen Industriestrompreis ist, dass es die Stromkosten für alle anderen erhöhen würde, dass es die Transformation letztlich verschleppen würde und drittens, dass auch die betroffenen Unternehmen eigentlich andere Hilfen brauchen und nicht Subventionen für Energie.
Also drei Argumente von Marcel Fratscher. Gehen wir sie der Reihe nach durch. Zu teuer für alle.
Naja, es würde ja aus dem Bundeshaushalt finanziert werden müssen. Die Idee ist aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Insofern ist hier nicht zu sehen, dass diese Begünstigung alle anderen trifft. Es kommt ja deshalb nicht zu einer Erhöhung der Steuern. Und es würde auch sonst, wenn es nicht passierte, nicht zu einer Senkung der Steuern kommen. Also insofern ist das Argument etwas sehr vordergründig.
Aber das Geld würde doch fehlen. Man könnte es sonst anderweitig verwenden. Können Sie denn überhaupt sagen, wie teuer das Ganze wird?
Nun, wir haben gesehen, dass bei der Gas- und Strompreisbremse die Kalkulationen außerordentlich schwierig sind, aber es am Ende sehr viel weniger wird, weil der Markt natürlich auch reagiert. Und wenn sich in einer Extremsituation wie im letzten Herbst so etwas als notwendig erweist, dann gibt es Anpassungen und die haben dazu geführt, dass wir deutlich weniger Geld ausgegeben haben als die ursprünglich dafür vorgesehenen 90 Milliarden. Da sind etwa 10, 15% nur dafür genutzt worden. Die Subvention scheint mir auch überschaubar zu sein, denn nochmal, wenn wir die Politik ernst nehmen, hat sie einen Anreiz dadurch, die erneuerbaren Ausbau forciert zu betreiben, dann sinkt der Börsenstrompreis, der die Referenz für die Subvention wäre.
Mhm. Dann, ich habe, das eine war jetzt ein weiteres Argument gegen Herrn Fratscher, das Ende, aber wie teuer wird der subventionierte Industriestrompreis?
Also ich hab dazu keine Rechnung, weil wir nicht genau wissen, welche Unternehmen denn dann wirklich alle zum Tragen kommen. Nimmt mal die Kübelliste der besonderen Ausgleichsregelung, dann werden das im Jahr, das wird ja über mehrere Jahre gehen, es wird sich auch abbauen, werden wir bei entsprechenden Beträgen sein, die vielleicht 8-9 Milliarden sind.
Mhm. Und wie lange soll diese Brücke, ich meine, daran hängt natürlich dann auch am Ende die Summe, aber aus Ihrer Sicht, wie lange soll diese Brücke sein?
Die Brücke wird sich selbst auflösen. Sie wird sozusagen ihr Ende finden, wenn der Ausbau der Erneuerbaren so weit voranschreitet, dass wir dann keine Differenz mehr zu dem Preisfixum, das wir definieren, 6 Cent, 7 Cent, was auch immer, haben vom Börsenstrompreis her. Denn nur dann gibt es ja überhaupt eine Subvention. Man kann das auch kalibrieren, indem man sagt, man macht das für 80% anfangs des Strompreises aus, man reduziert das auf 70, auf 65, 50%, um einen Anpassungspfad zu lassen. Es geht ja auch darum, einen Abbruch zu verhindern. Insofern wird das am Ende ein überschaubarer Zeitpfad sein. Das wird die nächsten 3-4 Jahre wahrscheinlich von höherer Bedeutung sein, danach schon nicht mehr.
Mhm. Muss man das Ganze dann nicht in der Logik denkend mit einer Art Garantie dann am Ende versehen, dass es dann eben wirklich sinkt?
Ja, aber das ist ja das Versprechen der Politik. Wenn die Politik das macht, nimmt sie sich eigentlich selbst ernst, dass sie diesen Ausbau auch tatsächlich hinbekommt und nicht nur ankündigt.
Ist das denn nicht diese Garantie entscheidend? Weil es geht ja am Ende, wir haben es gelernt, um den Standort Deutschland und um Investitionen hierzulande. Ja. Und wenn man mit großen Firmen spricht, dann sind das ja häufig Milliardeninvestitionen. Die planen die ja nicht für 3-4 Jahre, sondern ja grundsätzlich über größere Zeit.
Aber die planen die dann für eine Zeit, aus der mittelfristig die Gestehungskosten für Strom beispielsweise aus Offshore-Wind in dieser Größenordnung von 5, 6, 7 Cent auch erwartbar liegen können. Mhm. Das ist immer noch nicht ganz so niedrig, wie es in anderen Ländern ist. Wir sind nicht das Land, wo die Erneuerbaren am günstigsten wirken, aber wo sie dann doch einen enormen Angebotseffekt haben und darüber dann auch der Preis sich senkt. Klar ist, wir werden immer auch zu bestimmten Phasen Importeur von Strom sein, so wie wir es in bestimmten Phasen auch umgekehrt sind. Das hängt auch von der Ausgleichssituation Europa ab und das sind natürlich Maßnahmen, die man auch einbetten muss. Die Stromsteuer ist auf europäisches Niveau abzusenken, die Netzentgelte sind zu reformieren. Da haben wir enorme Kostenblöcke, die so nicht vertretbar sind und auch nicht erklärbar sind, dass wir mehr Strom besteuern als die anderen Europäer, aber sagen, Strom, das ist nun das enorme Instrument der Sektorkopplung, des Ausgleichs zwischen den Sektoren in der Energiewende.
Mhm. Sind das alles Argumente, die Olaf Scholz, der Bundeskanzler, nicht kennt?
Olaf Scholz hat ja nicht definitiv das abgelehnt. Er hat nur die Frage gestellt, wie wir es finanzieren.
Er hat sich schon ziemlich eindeutig geäußert.
Ja, er ist da, glaube ich, manchmal nicht so eindeutig, wie man es denkt. Aber die Perspektive ist damit nicht verschlossen, sondern die Frage ist, muss eine gute und kluge Finanzierung her. Und vielleicht sollte man noch ein Argument aufnehmen, weil immer gesagt wird, man fördert damit alte Industrien. Das ist nun, wie ich finde, das unsinnigste Argument. Es gibt keine alten und neuen Industrien. Es gibt Industrien, die im Wettbewerb ihre Marktposition haben oder nicht haben. Und dann ist die Frage, wohin transformieren die sich und welchen Weg brauchen sie? Natürlich brauchen wir eine Spezialchemie. Wir brauchen Glas, wir brauchen Stahl, wir brauchen Papier in dieser Transformation. Das sind ja nicht irgendwie Dinge, die man gar nicht mehr benötigt und man alle irgendwo mit hohen Transportkosten herbei importiert, sondern das sind Produkte, die in der Transformation eine hohe Bedeutung haben und denen sollten wir ja auch eine Chance geben, wenn wir diese Transformation tatsächlich wollen. Also das Argument mit alt und neu, das wollte ich gerne noch aufnehmen. Das sollte man mal beiseite legen.
Haben wir notiert, Sie waren ja schon auf Kabinettsklausuren dabei, auch auf Meseberg, auch mit dem Kanzler. Wird er einlenken?
Also er ist sicherlich jemand, der nicht gleich dann sagt, das mache ich jetzt so, sondern es ist ein Prozess der Diskussion und so habe ich ihn auch verstanden. Argumente werden gesucht, die werden so lange durchgekaut, bis es irgendwie man klar ist, wohin es führt und das muss auch alles abgewogen werden. Aber wir sind nicht in der Zeit, wo man einfach definitiv irgendwas ausschließt und ablehnt. Die Lage ist schon herausfordernd, man sieht das an der wirtschaftlichen Situation. Wir sind in der Seitwärtsbewegung. Stagnation, rezessive Entwicklung in der Industrie ja schon seit 2018. Insofern sollte man die Augen aufhaben für das, was da tatsächlich droht, denn wir wollen ja Großes erreichen.
Wir haben noch eine halbe Minute zum Abschluss daher. Ihr Institut, das Institut der deutschen Wirtschaft, hat heute Morgen seine Konjunkturprognose bekannt gegeben, deutlich gesenkt. Ja. Wie lange wird die Krise dauern?
Die Gefahr ist, dass sie in der Tat länger dauert, denn so eine Stagnation, eine Seitwärtsbewegung generiert keine Fantasie auf Besseres. Und deswegen brauchen wir einen Impuls. Deswegen ist es so wichtig, dass Signale kommen beim Industriestrompreis, bei der Stromsteuer, bei Netzentgelten, dass das Wachstumschancengesetz kommt mit der Investitionsprämie.
Sagt Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Sehr gerne.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.